Geblieben sind wir auf Daphnem sein am Bild bei der inmitten der vorletzten Zeile der mittleren Zeilen. Auch wenn ein Ober mitgegessen hat, nein, das haben wir noch gelesen. Ja, Pschite natürlich, wenn er nicht genug mitgegessen hat, dann kann er nicht mit Teil ausmachen der Tischgesellschaft, sagt die Gemara, eine Tannerische Kaseit, und wenn er Pachot mit es gibt manchmal in der Mischung gewisse Klauseln, die überflüssig sein können, die einfach da sind, um den Parallelismus zwischen Resha und Sefer einzuhalten. Wir haben ganz viele Dinge, wo wir mit und ohne so oder so, also Gegensätze, die wir auslegen müssen. Und wenn es mal ein Element dort gibt, wo es nicht nötig ist, einen Gegensatz auszulegen, weil es selbstverständlich ist, dann können wir noch immer einschließen, damit eben die Struktur erhalten bleibt. Für uns tönt das noch ein bisschen merkwürdig, aber eigentlich ist es nicht eine dichterische Frage.
Doch, aber nicht nur. Wenn man das überliefert hat, dann war das ja auch.
Genau, es geht darum, dass Texte mündlich überliefert werden sollen und lange auch mündlich überliefert wurden. Und deshalb diese mnemotische Hilfsmittel, diese Gedächtnishilfsmittel ganz wichtig sind. War noch hier in so einem Erlaub, dass man, wenn ein Nicht-Jude mit am Tischgesellschaft, Teil der Tischgesellschaft ausmacht, dann können wir keinen Simun machen, wenn zwei Juden und ein Nicht-Jude oder ein Jude und zwei Nicht-Juden dabei sind, sondern wir brauchen drei Juden. Seit dem Abschied natürlich. Deswegen machen wir aber weiß gerne, was reden wir hier begehrt schon mal Blutterwahl. Sogar jemand, ein Nicht-Jude, der eine sehr große Zuneigung zum Judentum hat, so groß, dass er demnächst auch jüdisch wird und er den größten Schritt schon unternommen hat, also den körperlich größten Schritt, sein Mann, und er hat sich beschneiden lassen. In einer Zeit, wenn die Anästhesie daraus besteht, dass man schon Wodka nimmt. Wodka war noch nicht erfunden. Es gab noch keine destilliertes Alkohol, nicht einmal das. Das heißt echt, sind die Menschen da unglaublich mutig. Ja. Und Gerische Malvolotaval ist aber noch nicht jüdisch. Der Mal Rabbi Zeir Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Zeir sagt Mann Rabbi Yochanan, Ulam Eno Ger Atche Yamul Veitbol. Jüdisch ist der Nicht-Jude, der werdende Jude, er ist erst jüdisch, wenn er sowohl die Mila als die Tvila vollendet hat. Bechamad Otaval, solange er noch nicht in die Mikke gegangen ist, noch Rehu ist er noch immer ein Nicht-Jude. Allerdings muss ich sagen, dass es eine bekannte Geschichte gibt, eine bekannte Tshuva von einem Nicht-Juden, der sich hat beschneiden lassen und vor, dass er die Chance hatte, sich in Mikke zu töfeln, ist er verstorben. Ich weiß nicht, ob er verstorben ist, wegen einer Infektion, ist er verstorben, weil er sowieso eine Infektion hatte, er war krank, oder ist es etwas mit der Brit Mila, weil damals die Kenntnisse der Hygiene so gewaltig groß waren, oder vielleicht gar nicht da, sondern weil er eben jüdisch werden wollte, dass seine nicht-jüdische Gegner was unternommen haben, das alles weiß ich nicht. Wir kennen all diese Geschichten sind uns bekannt. Zuletzt hat jemand mir einen Artikel zugeschickt bezüglich Avram ben Avram Hager, glaube ich, aus Vilna, berühmter Fall von einer berühmten adligen Familie, der zum Judentum übergetreten ist. Übrigens, mein Vater, seligen Andenkens, hat den Palast, einer der Paläste, also den Palast einer Zweig dieser Familie gekannt und einigermaßen bin ich mit Geschichten von dieser adligen Familie aufgewachsen, nicht zwingend Geschichten, wie gut es denen ging, sondern eher, wie Juden sich mit denen verglichen hatten. Ja, so erzählte man, was ist ein reicher Mensch? Wer ist reich? Dass ich jede Woche ein frisches Hemd anziehen kann. Und was ist mit dem Graf dort von dieser adligen Familie im Städtel von meinem Vater? Na, der tut sich jeden Tag ein frisches Hemd an. Und was ist mit Rothschild? Während des ganzen Tages tut der Hemd ausziehen und so. Das ist einfach harmlos, aber weniger lustige Geschichten. Der Graf hatte große Baumgärten und die Äpfel in der Stadt kamen von den Baumgärten des Grafes. Nur er wollte all seine Äpfel verkaufen. Irgendwann haben Äpfel angefangen zu faulen. Und dann musste er zuerst die verfaulte Äpfel verkaufen, damit die, weil die anderen noch frisch sind, die können noch länger halten. Das nette Resultat war, dass während des ganzen Winters die Menschen verfaulte Äpfel gegessen haben. Bis diese verkauft waren, weil die anderen schon angefangen zu viel gewesen. Gut, jetzt machen wir weiter. Also, ich wollte noch von einer anderen Geschichte erzählen. Abraham und Abraham wurde...
Bei dem Menschen, der Brit Miller hat, der aber nicht mehr die mitbekam, weil er verstorben ist vorher, gab es dann die Frage, ob er jetzt...
Ja eben, das wollte ich jetzt ansprechen. Die erste Sache wollte ich sagen, Abraham und Abraham wurde... hingerichtet. Er wurde für seine, also aus christlicher Perspektive Apostasie, aus jüdischer Perspektive, dass er zum Judentum getreten ist, wurde er hingerichtet. Das war für diese, für die Adel noch insbesondere noch schlimmer, als wäre er irgendein Christ, der jüdisch wird. Es gibt eine der chassidischen Gruppen, ja, der Chassidischen weltweit, nicht von den größten, aber doch bekannt, ist Munkacs. Vor dem Krieg wesentlich größer als jetzt. Munkacs ist eine Stadt in, jetzt muss ich das richtig sagen, in der Tschechoslowakei Seligen Andenkens. Eine der Großeltern meiner Frau kommt von Munkacs. Und ja, genau wie, wie das Land jetzt in dieser Form nicht mehr existiert, leider ist auch so, dass die Stadt, also es ist nicht mehr das Gleiche, kaum jemand hat den Krieg überlebt. Es gibt in New York einen Munkatscher Rebbe. Der Munkatscher Rebbe vor dem Krieg, der Minchas Eluso, Minchat Elazar, hat ein Responsum, in dem er zulässt, dass man einen Nichtjuden, der sich bereits hat beschneiden lassen, aber noch nicht dazu kam, in die Mikwe zu gehen und dann verstorben ist, um ihn auf dem jüdischen Friedhof zu beerdigen, weil er zwar noch nicht jüdisch ist, aber er ist nicht mehr Nicht-Jude. Diese gleiche Überlegung hat dann Rav Gedalia Dov Schwarz mir in einem Gespräch betont, bezüglich bestimmten Fällen, nicht verallgemeinern bitte, bestimmten Fällen, wo gewisse Fragen bezüglich der jüdischen Identität von bestimmten Personen existieren, dann kann es sein, dass es tatsächlich ein riesiges Problem ist, aber es kann sein, dass die Überlegung von Munkatschen Reben auch passt, dass die Person zwar noch nicht jüdisch ist, aber nicht jüdisch. Also eine ganz interessante Überlegung, kommt darauf an, wann das, also ich will jetzt nicht in die Einzelheiten gehen, weil dann haben wir ein Shiur Halacha in einer sehr detaillierten Frage und nicht ein Shiur Masechet Brachot. Okay, machen wir jetzt weiter. Nashim, Vavadim, Uktanim, Ein, Samnim, Alem, das wird jetzt ein Sammelbecken, Sammelsugya für verschiedene Themen sein, auch Themen, die wir angesprochen haben. Nashim wa avadim uktanim en zemna lern, man tut kein Simun von Männern, indem man zu den zwei Männern eine Frau oder einen Mann, der ein Diener ist, oder einen Minderjährigen hinzuzählt. Amar Rabbi Yossi, sagt Rabbi Yossi, nicht einverstanden. Es gibt übrigens eine Version, nicht Amar Rabbi Yossi, sondern Amar Rabbi Assi. Das ist jetzt Nebensache für uns. Die Hauptsache ist, in der Mishnah steht Nashim Bavadim Uktanim Ein Zemna Lehem und Rabbi Yossi oder Rabbi Assi sagt Katan Mutal Barisam Zemnin Alav. Sogar ein Säugling, der im Kinderbett ist, reicht, dass wir ihn hinzuzählen können zu Simon. Das erinnert mich, und das wird bald relevant, weil wir reden bald von Minyan, an der Frage, ob jemand, der schläft, zu Minyan gezählt werden kann. Und in Shulchan Aruch, also wie es dort ausgelegt wird, in Shulchan Aruch, kann man einen Schlafenden zu Minyan zählen? Wo ist das besonders relevant? In einem Pflegeheim. Wo die Mitbeter nicht zwingend die Kraft haben, um während des ganzen Gottesdienstes wach zu bleiben. Und die schlafen ein und die wachen nicht auf. Solange die Person an sich eine Person ist, die zu Minyan zählen kann, ist, wenn eine Person schläft, ist das nicht schlimm. Okay. Aber hier ist die Person nicht nur schlafend oder nicht schlafend, sondern hat keine Ahnung von Minyan. Es geht um ein Säugling. Und Rav Assi sagt also, oder Rabbi Yossi, Katana Mutal Barisam Zemin Alav. Ich sage immer, wie kann das sein? Wie kann er das sagen? In der Mishnah steht doch, etwas, das damit im Widerspruch steht, sagt die Gemara, Rav Asi, und das ist der Grund, dass es nicht Rabbi Yossi, sondern Rav Asi sein soll, oder einer der Gründe, Hu Damar Rabbi Yeshua ben Levi, er befolgt die Meinung des Rabbi Yeshua ben Levi, Damar Rabbi Yeshua ben Levi, also zeitlich kann es jetzt nicht Rabbi Yossi Haglili gewesen sein, er befolgt die Meinung von Rabbi Yeshua ben Levi, der sagt, Afal Pisham Bu Katana Mutal Barisa En Mesab Min Alav, obwohl man sagt, dass ein Säugling nicht zum Simon zählen kann, aber das ist nur, wenn es 9 Erwachsene gibt, als 10. kann er dazu zählen. Das heißt, was Rav Asi gesagt hat, ist nicht, dass ein Säugling zum Simon von 3 Personen zählt, sondern wenn wir 9 Personen haben und es fehlt eine 10. Person und es gibt dort einen Säugling, dann kann man Simon machen. Simon mit dem Namen Gottes, der erwähnt wird. Das heißt eigentlich sogenannte Dvarim Shibidusha, etwas für das man ein Minion braucht. Und man kann es dennoch tun, wenn einer der 10 ein Säugling ist. Wenn man Rabbi Yehoshua ben Levi dann noch sagt, Rabbi Yehoshua ben Levi, die Schafe erwerben es darauf hin. Wenn man 9 Männer hat und ein 10. Mann, der aber kein freier Mann ist, sondern ein Diener, ja, wohl zu merken, ein Eved Knani ist, was wir hier besprechen, nicht jemand, der einfach ein Oberst ist oder irgendwo eine Stelle hat, die nicht besonders gut bezahlt wird, sondern er ist im hereditärischen Dienst und ursprünglich waren es nicht Juden, die sich vermutlich als Knecht verkauft haben und sie sind im Dienst getreten. Sie wollen dem jüdischen Volk einigermaßen angehören, damit sie dort aufgenommen werden, aber nicht als Jude, sondern als Knecht, und dann werden sie auch nicht immer halachisch zwingend, aber de facto, weil wir sie zu unsere Schützlinge einigermaßen betrachten, werden sie auch verpflegt, versorgt, und das fehlt er sich, hat die Pflicht dann viele Mitzvot auszuüben, aber nicht alle. Und das ist dieser Eved. Ein Eved mit 9 freien Männern können zusammen ein Minion machen. Sag dir mal, wie kann das sein? Meitwei. Hier, ich stelle dir jetzt die Frage von einer anderen Quelle, wo das Gegenteil die Wahrheit scheint zu sein. Ma'aseh Rabbi Eliezer, eine Geschichte mit Rabbi Eliezer. Nichnas lebet haKnesset, kam in die Synagoge, v'lo matzah asara. Es gab kein Minion. Und Rabbi Eliezer hat einen Diener, was hat er getan? V'shichrer avdo v'shlimo l'asara. Er hat seinen Knecht frei gemacht und so gab es Minion. Was heißt das? Schicher ihn, wenn er ihn freigemacht hat, dann zählt er dazu. Lo schicher lo, hat er ihn nicht freigemacht, dann zählt er nicht dazu. Nun, wie kann das sein? Das heißt, wir brauchen 10 freie Männer. Ein Eved zählt nicht dazu. Und du sagst, Rabbi Yehoshua ben Levi, du sagst, der 10. kann ein Eved sein. Sag ihm, weißt du was, die Geschichte ist nicht, dass er gekommen ist und sie waren insgesamt 9 freie Männer, sondern Rabbi Eliezer kam mit 2 Knechten und es gab dort nur 8, also nur 7 andere Männer, mit ihm 8, und also 2 Knechte, und einen von den 2 Knechten befreit, dann waren sie 9 freie Menschen, und der 10. Zählt dazu. Drei Itterichu, 2 brachten sie, Shichrer und Chad, Vanafik Chad, einer hat er befreit, der andere hat er damit seine Pflicht erfüllt. Sagt die Gemara, also darf man einfach seinen Knecht befreien, wie kann das machen, warum Rabbi Yehuda? Rabbi Yehuda hat doch gesagt, kol ha-mishacher avdo over base, es ist von der Torah durch ein Nicht-Verbot, sondern Gebot untersagt, um einen kananitischen Diener einfach zu befreien. Denn es heißt, Shneimar, Leolam beim Tavodu, ihr dürft, weil die Torah untersagt ja, dass wir einander als Knechte nehmen. Bnei Israel sollen egalitärisch frei sein. Und die Menschen brauchen, jetzt muss man verstehen, für uns moderne Ohren sind das Ganze sehr schwer zu verdauen oder zu verstehen. Bis vor kurzem finde ich nicht so, denn die Weltwirtschaft funktionierte, bis heute funktioniert die Weltwirtschaft dank billiger Arbeit. Ja? Also ganz vielen Dingen würden wir uns nicht leisten können, wenn es keine billige Arbeit gäbe. Nur dank Freihandelsabkommen und gewisse Organisationen wie die Weltbank und andere versucht man, nicht immer erfolgreich, man versucht, die Idee ist, dass Freihandel langsam an Geld von reicheren Orten in armen Orten, dass sie die Billigarbeit haben, fließen und dann geschieht ein gewisser Ausgleich und wir sehen das zum Beispiel mit China, wo heute noch immer die Arbeit ganz billig ist, aber China hat eine riesige ökonomische Entwicklung in den letzten 60 Jahren gekannt, insbesondere in den letzten 30 Jahren. Ja? Und es kommt eben durch den Handel, wo China ein paradoxal ein kommunistisches Land eigentlich gewisse ganz unkommunistischen Dinge adoptiert hat, dafür bleibt es ein totalitärischer Staat. Man soll nicht glauben, dass China so, wie sagt man, für dich doch schön, man leckt doch dich Katzicke. Man leckt keinen Zucker draus. Ist nicht so wunderbar, aber die Weltwirtschaft hat schon immer für ihre Entwicklungen Billigarbeit gebraucht. Warum? Weil man ist bei einer gewissen Stufe am Plateau, man kann sich nicht weiterentwickeln, weil die Arbeit irgendwie zu teuer ist. Und dann findet man, wenn die Billigarbeit erlaubt, einen gewissen Teil der Arbeit abzulagern, damit die nächste Entwicklungsstufe sich entfaltet, sonst geht es viel langsamer. Und bis vor kurzem, bis zu 300 Jahren, war das eine ganz normale Sache. Und die Tora aber hat schon immer gesagt, Achtung, ihr dürft nicht überall Knechte haben, auch die Knechte, die ihr habt, müsst ihr fair behandeln. Es gibt gewisse Gesetze, sie werden geschützt und so weiter. Das ist, und es ging so weit, dass, ich habe vergessen, welcher römische Autor das war, der einen Bericht abgelegt hat, ob Judäa, also ob die jüdische Provinz, richtig ein Teil des römischen Reichs werden kann oder nicht. Und seine Antwort war unmöglich. Juden können keine römische Bürger werden, weil die haben dort völlig andere Sitten. Und einer der Dinge, die ihn ganz, ganz besonders stören, ist der Urteil an Sklaven gegenüber Urteil an freien Menschen im Römischen Reich. Ja, bei den Römern ist das circa, ich weiß was, sagen wir mal 1 zu 80. Die Zahlen sind nicht davon. Das heißt, ein freier Bürger und dann gibt es so zwischen 20 und 80 Knechte. Und bei den Juden ist es umgekehrt. Ja, wir hatten ganz wenig Knechte. Bezüglich Eben Ivri, dass man für einige für beschränkte Zahl Jahren einen anderen Juden als Knecht in Dienst nehmen kann, heißt es, wer sich einen Knecht einkauft, der kauft sich einen Herr ein, weil die Pflege, also der, was er als dem Arbeitnehmer schuldet, ja, ist ziemlich viel. Und auch, aber dem Knanim habe ich schon erwähnt in einem früheren Shiur, auch wenn es von der Torah für den Herrn keine, so ist die Halacha, es gibt eine Frage dazu, keine Pflicht, dass er seine Avadim Knanim ernähren soll. Der Grund dafür, wie die Gemara das auslegt, hängt zusammen, nicht eins zu eins, hängt eigentlich damit zusammen, dass das ganze jüdische Volk verpflichtet ist, ja, und sieht sich auch verpflichtet, um die Ärmsten, und dazu zählen auch die Avadim Knanim, zu pflegen. Sie kriegen Tzedakah, sie werden ernährt. Also völlig andere Gesellschaft, als was wir von gewissen anderen Kulturen kennen. Die Knechte sind nicht irgendwie glorifizierte Tiere vom Bahnhof, Lasttieren, sondern die Knechte sind eben Menschen, die gewissen Schutz bekommen, gewisse Rechte haben. Ja, aber befreien darf, die Tora sagt, wie kann ich so streng mit meinem Eved Ivri, mit dem jüdischen Sklaven umgehen, dann habe ich doch keine Knechte. Dann sagt die Tora, ihr dürft Knechte von den Knanim kaufen. Also nicht jüdische Knechte, die verkaufen sich. Oder sie sind schon im Dienst und werden dann weiterverkauft. Die dürft ihr, kaufen. Und die bleiben dann im hereditärischen Dienst. Und daraus schließt Rabbi Huda, dass man sie auch nicht einfach befreien darf, weil dort steht eben, dass man sie ewig im Dienst halten darf. Lulam beim Tavod. Sagt Rabbi Maral, es war Mitzvashani, um eine Mitzvah zu erfüllen. Und da brauche ich den freien Mann, darf ich trotz des Verbotes, also des Gebotes, sie ewig im Dienst zu halten, darf ich ihn dennoch befreien. Sagt Rabbi Maral, eine Sekunde, wie kann das sein? Eine Mitzvah darf ich doch nicht erfüllen, indem ich zuerst eine andere Mitzvah verletze oder dafür eine andere Mitzvah verletze. Mitzvah Babe Averahi, es ist doch eine Mitzvah, die von einer Sünde kommt. Da denke ich mal, es ist nicht nur eine Mitzvah, es ist eine besondere Mitzvah, Mitzvah der Rabbim Shani. Es ist eine Mitzvah, die erfüllt wird für viele Menschen. Ein Minyan ist nicht nur eine private Angelegenheit, sondern eine Gemeinde braucht ein Minyan, eine Gemeinschaft braucht ein Minyan, eine Gruppe braucht ein Minyan. Und dafür ist diese Mitzvah viel größer. Hier kommt das Wort und stammt. Ich sage es einfach, ohne es inwendig zu lesen. Tosfot staunt, warum? Weil, woher kommt die Mitzvah, die Knechte, die aber dem Knanim im Dienst zu halten? Von welcher Quelle?
Das ist mit der Tora.
Genau, von der Tora. Woher kommt die Mitzvah, mit Minyan zu beten?
Nicht mit der Tora.
Eben, Tosfot nimmt es an als Selbstverständlichkeit, obwohl wir die Gedanken von Minyan von einer Torahstelle ableiten, ist an sich die Pflicht, dass wir mit Minyan beten sollen, eine rabbinische Pflicht. Und deshalb sagt Tosfot, wie kann das sein? Und bringt verschiedene Mefarshim bringen nach Beweise dazu, einschließlich Tosfot, dass wir nicht für eine Mitzvah der Rabbanan eine Mitzvah von der Torah verletzen dürfen. Erst nicht bekum va'aseh als aktive tun etwas. Die Chachamim hatten das Recht, um zu sagen, jetzt wird ihr diese Mitzvah der Torah nicht erfüllen, weil wir eine andere Überlegung haben, die ganz wichtig ist, zum Beispiel am ersten Tag Rosh Hashanah. Ja, das Shofarblasen ist eine Pflicht der Torah. Und wenn aber der erste Tag Rosh Hashanah Shabbat ist, dann soll man diese Mitzvah nicht erfüllen, nur am zweiten Tag Rosh Hashanah. Und obwohl es eine Pflicht der Torah ist, Shofar zu blasen, vertagen wir das, weil die Chachamim befürchteten, dass wir so mit Shofar verbunden sind, dass wir dazu kommen werden, um mit dem Shofar die öffentliche Straße, wo es keinen Ruf gibt, zu überqueren und damit ein Torahverbot zu verletzen. Um zu verhindern, dass dieses Torahverbot verletzt wird, haben sie gesagt, dann machen wir überhaupt keinen Kiyat Shofar am Shabbat, außer Makom Sheish Bedin. Die Frage ist, was Makom Sheish Bedin heißt. Der halachische Konsens ist, das heißt, dass wenn es den Sanhedrin in Jerusalem gab, dass man dort Shofar auch im Shabbat geblasen hat. Ja?
Eine Frage. Steckt nicht bei der Entscheidung begriffen Rosh Hashanah schon drinnen, dass es ja den zweiten Tag eben das auch gibt?
Gute Frage, aber der zweite Tag ist auch nicht. Stimmt, aber es ist nicht eine. Es nimmt nicht weg, dass es eine Pflicht, eine Torahpflicht gibt, am ersten Tag Shofar zu blasen.
Okay.
Ja. Die Pflicht ist mit dem Tag gebunden. Das gleiche übrigens auch für Lulav und die Antwort mit dem Tag bei Lulav. Ja. Am ersten Tag Lulav zu schütteln ist am ersten Tag von Sukkot von der Torah, an den anderen Tagen mit Rabbanan. Wenn der erste Tag von Sukkot Shabbat ist, dann tut man an jenem Tag doch kein Lulav schütteln und lassen damit die Torahpflicht aus, ja, aus der gleichen Überlegung und machen es nur als rabbinische Pflicht an den übrigen Tagen. Aber dort ist das eine passive Verletzung einer Torahpflicht. Mache
nicht.
Hier sagen wir, du darfst den Knecht befreien, damit du Minyan hast. Also das ist spannend, aber stellt die Sache nicht in Frage. Wir haben auch die Geschichte mit Tuvia, dem Knecht von Rabban Gamliel. Mhm. Übrigens, ich habe ein ganzes Schiur über Tuvia gelernt. Mhm. Wann der Tuvia gelebt hat und welcher Rabban Gamliel sein Herr war. Und möglicherweise ist Tuvia ganz alt geworden und ist so lange in der Familie in Dienst geblieben, dass er zwei verschiedene Rabban Gamliels, also Großvater und Enkel, gedient hat und der Enkel hat ihn schließlich befreit. Die Sache, Tuvia war ein Talmid Chacham. Tuvia war enorm beliebt und Rabban Gamliel wollte ihn schon längst befreien. Nur, es ist halt danach schon gesagt, man hat die Gelegenheit besucht und eines Tages fehlte jemand für Minyan und hat ihn dann befreit für Minyan. Und wenn Tuvia beerdigt wurde, dann hat er ihm einen riesigen Hespet gegeben. Das ist, und man hat ihn gesagt, wie kannst du sowas über einen Diener sagen, der Tuvia Kasher her. Tuvia war ein besonderer Mensch. Okay. Jetzt machen wir weiter. Also mit zwei der Rabbi, ich sage nur Tosot staunt und nicht nur Tosot, es gibt einen langen Hagauter Bach. Das ist etwas, das man in Hagauter Bach normalerweise nicht sieht. Also wer die Vilna-Ausgabe von Talmud Bavli bei der Hand hat, kann hier sehen, normalerweise besteht Hagauter Bach aus ganz kurzen Kommentaren, die mir sagen, wenn man in den Manuskripten schaut, also es steht nicht einmal, wenn man in den Manuskripten schaut, das ist selbstverständlich, dann sieht man, dass es vermutlich ein bisschen anders emendiert werden muss, der Text muss ein bisschen anders sein, und es ist normalerweise zwei Zeilen oder drei Zeilen, vier Zeilen. Hier haben wir das alles in diesem Kommentar, der sich mit dieser Frage auseinandersetzt. Okay. Jetzt gestaunt oder nicht gestaunt, so ist es mit Rabbi Eliezer geschehen. Entweder befolgte er die Meinung von Rabbi Shimon Levi, oder besser gesagt, war ein Vorgänger der Meinung von Rabbi Shimon Levi und hat einen Knecht befreit, damit sie neun sind und den zweiten Knecht zu ihnen gezählt. Oder befolgte er die andere Meinung, dass man tatsächlich 10 freie Männer braucht und er hat den einen Knecht befreit, der mitgekommen ist, weil sie eben noch kein Minion war. Okay. Na, wenn wir schon bei Yeshua ben Levi zitieren, und wir sind schon bei der dritten, danke, bei der dritten Halacha, also zwei haben wir schon hinter uns, jetzt kommen wir bei der dritten Halacha. Wir sind auf der achten Zeile, der breiten Zeilen von Daphne Sein und Bet, war Marabi Yeshua ben Levi, noch sagt Rabbi Yeshua ben Levi, Lualam Yeshkim Adam Levet Knesset. Der Mensch soll versuchen, immer früh in die Synagoge zu kommen, Gedesh Yizkevi, nehmen das Arishonim, damit er einer von den zehn Ersten sein wird. Dies gilt, sorry, aber ich muss da schon. Na, lassen wir drüber. Das ist vermutlich insbesondere bei Männern, weil wir sie für das Minion brauchen. Shafilu mehr bei ihm nachher, auch wenn 100 nachher kommen, Kibel alav schach olam, hat er den Lohn von allen bekommen. Jetzt ist es ein bisschen komisch. Das heißt, er hat den Lohn von allen bekommen. Es kommen 100 Menschen aus der Woge und für alle ist es unbedeutend. Sie geben alle ihren Verdienste den ersten 10 ab, sagt die Gemara. Sechar kulam sage data, ist das, was du meinst? Ela ema sage eher, not nim los rar keneget kulam. Eher seine Bedeutung von dem, also ihre Bedeutung von den ersten 10 eigentlich, ja, ist derart groß, dass sie belohnt werden für die. Ihr Lohn ist so groß wie der Lohn von allen anderen zusammen. Amar Rabuna sagt Rabuna, jetzt kommen wir noch zu einer Halacha. Tisch'av Aron mit Starfin. Es gibt 9 Menschen in der Synagoge, kein Minion. Man hat aber den Augenkurdisch, der Augenkurdisch, der kann dazuzählen. Ich habe von einer Synagoge gehört, und wir bald sehen werden, dass die Halacha das alles nicht befolgt. Und dann ist die Frage, was ist mit Schrana Ruch? Aber ganz sicher ist es nicht eine. Also man sieht sowas nicht. Eine Synagoge habe ich gehört, wo sie das regelmäßig genutzt haben. Und wenn man den Rabbiner gefragt hat, warum, sagt er, wenn du keine Wahl hast und du hast 9 nur, aber du sagst, man kann auch sich darauf verlassen, dann hast du noch die Möglichkeit, später ein besseres Minion zu bekommen. Wenn das Minion zerfällt, dann kommen die Menschen nicht mehr, und das Minion wieder aufzustellen, ist enorm schwer. Aus der gleichen Überlegung, ohne sich darauf zu verlassen, habe ich den aschkenasischen Minag, ohne zu erzählen, dass es ein aschkenasischer Minag ist, manchmal angewendet, wenn kein Minion da war, da gibt es gewisse Texte, die man an der Stelle von Kaddish und Kedusha und Baruchu lesen kann, die in sich die wichtigsten Zeilen jener Gebete beinhalten, aber dann nicht als Gebet, sondern als Erzählung, wie man betet, damit wir eben diesen Effekt haben. Okay, Tisha warum mit Zafin Amarli, Rav Nachman hat dann Rav Nachman an dem Ravuna gesagt, wie funktioniert das? Warum Gabrahu, Darona Kodesh ist ein Mensch, Ella viel eher, ja, also Amar Ravuna, wie gesagt, Ravuna Tishan Irin Kassera mit Zafin. Es hat ja nicht mit Aaron zu tun, sondern wenn man 9 Männer hat, aber sie sehen aus, wie sie 10 sind. Was heißt, sie sehen aus, wie sie 10 sind, wenn wir gleich sehen? Sie sagen, wie sie 10 sind, dann kann man sie wie in dem Minion betrachten. Was heißt, sie sehen aus, wie sie 10 sind? Sagt die Gemara. Amrila, manche sagen, Kime Chanfe, wenn sie da nah ineinander stehen. Damit kann man nicht zählen. Man sieht eine ganze Gruppe Menschen, sagt, oh, das ist ein Minion. Wer Amrila, andere sagen, Kime Vadre, wenn sie voneinander entfernt sind, dann sieht es wie eine größere Gruppe aus.
Eine Frage. Er braucht aber trotzdem, dass der Aaron da ist. Also der zweite Teil schaut irgendwie so aus, als könnte das für sich alleine stehen. Im Neuen schaut so aus wie
ja.
Aber ohne Aaron macht das ja doch nicht.
Lassen wir.
Okay.
Ja. Also. Weil am Ende die Halacha das nicht befolgt. Und weil, oder das ist so, dass ich mal wenigstens. Und weil im Verschieden nicht so viel sich darauf investiert haben, dann habe ich mich auch nicht extra drin vertieft. Erst nicht, hier unterbricht etwas unsere Aufnahme. Erst nicht, wenn wir versuchen, ganz damit zu machen.
Ja.
Amar Rabbi Ami sagt Rabbi Ami, schneien wir Shabbat mit Staufin. Genau wie Rav Huna sagt, dass man den Aaron dazu zählen kann, sagt Rabbi Ami, der Shabbat kann sich hinzufügen. Was heißt das? Sind 2 Männer zusammen oder 2 Frauen? ja, oder zwei Knechte oder zwei Kinder. Und wie wollen sie nun machen? Wir sind aber nur zu zweit. Wir haben schon die ganze Auseinandersetzung gesehen zwischen Rabbi Yochanan und Rav, ob man zu zweit darf oder nicht darf. Na gut, aber der Schabbat kann dazu zählen. Das Wochentags kann man nicht, aber Schabbat ja. Halachisch gibt es sowas. Auch wenn wir das abweisen werden, gibt es sowas, nämlich bei Sheva Brachot. Es gibt eine Halacha, wenn man in der Woche nach einer Hochzeit eine festliche Mahlzeit in Ehre des Brautpaars führt, dann soll man Sheva Brachot sprechen. Aber nicht zu jeder festlichen Versammlung, sondern es muss dabei eine sogenannte Panim Chadashot geben. Eine Person, die nicht bei der Hochzeit dabei war, die nicht bei der früheren Sheva Brachot dabei war. Ich erinnere mich am letzten Tag der Sheva Brachot eines Cousins, das war 1988, war mein Rosh Yeshiva dort. Er ist nicht zur Hochzeit gekommen. Das war ein Altschüler von ihm, aber es wäre unmöglich für ihn, zu jeder Hochzeit von anderen Altschülern zu kommen. Der könnte das wenn damit rechnen, er hat drei Jahrgänge gleichzeitig. Ja? Und das sind 100 Personen. Das heißt, er könnte eigentlich die Welt reisen, jeden Tag. Aber dort war er bei den letzten Sheva Brachot, weil sein Sohn einen Tag später geheiratet hat. Aber immerhin hat er sich mit ihm gefreut und hat dann eine Rede gehalten, die bei mir geblieben ist. Es kann sogar sein, dass ich war damals ein bisschen jünger als jetzt, es kann sein, dass es dann ist, dass ich erst meine erste Auseinandersetzung mit Panim Chadashot hatte. Was er gesagt hat, ist, man braucht ja für Sheva Brachot ein Panim Chadashot. Panim Chadashot heißt nicht irgendjemand an der Straße, der das Brautpaar nicht kennt und dem die Anwesenheit dieser Person eigentlich total egal ist, sondern soll irgendeine Beziehung gegen irgendetwas. Normalerweise, wenn du das Paar so gut kennst, warum warst du nicht bei der Hochzeit? In meinem Fall ist das ständig. Ich war in der Ferne, ich bin hier für die Hochzeit meines Sohnes gekommen, aber es ergibt sich die Möglichkeit, dass ich mit teilnehme bei dieser Simcha. Ein richtiger Panim Chadashot. Am Shabbat braucht man allerdings keinen Panim Chadashot, weil wir uns mit dem Shabbat an sich freuen und es ist eine Hinzufügung, eine Steigerung der Freude, die reicht, um Sheva Brachot zu machen. Das Sheva Brachot machen wir, wenn die Freude besonders spürbar ist. Allerdings hier wird vorgeschlagen, dass man zu zweit sogar Simun machen kann. Das bleibt nicht. Schreibe ich mal das nach hin. Amale Rab Nachman, hat dann Rab Nachman ihm wieder gesagt, gleich wie bei Aaron, sagt er, wie Shabbat Gabo, der Shabbat ist der Mensch, das man sich zuzählen kann. Ella Amar Rab Ami, er sagt Rabbi Ami, sagt Rabbi Ami, Schneekel mit Chachamim, Hamachadidim Selze. Wenn es zwei Termin Chachamim gibt, die einander scharf machen, das heißt, die Hamachadidim Selze, Balacha, sie diskutieren Balacha zusammen und es entsteht eine große Freude mit Darfin, dann können sie sich zu einem Simun vereinen. Wiederum Annahme, wie was Ruth früher gesagt hat, mit Tafin, wie Rashi dazu sagt, Liot Shlosha. Ja? Es werden drei, aber was Ruth dann vorgeschlagen hat, zusammen mit dem Shabbat. Ja? Sie hat gesagt, für Shlosha mit dem Aaron. Also unter bestimmten Umständen geht es. Und das nur zu betonen, hat Rav Chisda gesagt, Rav Chisda gezeigt, wenn ich zusammen mit dem Rav Sheshet bin, dann geht's. Und mein Rav Sheshet oder dann Rav Chisda, wenn ich zusammen mit dem Rav Chisda bin, dann geht's. Das ist, die wollten damit betonen, wie sehr sie sich freuen, dass sie miteinander sitzen und es gibt immer tolle Torah-Diskussionen. Einmal Rabbi Yochanan, Katan Boreach, ein Kind, der fliegt. Was ist ein Kind, der fliegt? Nein, Boreach, oder der blüht, nicht der
Blüht.
Blüht ist besser. Mhm. Was heißt das?
Ein Kind, das reift.
Ja. Sagt die Mara, bald. Ja. Wenn ein Minderjähriger blühend ist, in Samnina nach, dann tut man Simon machen. Tanina Mihaf, so haben wir im Breite gelernt, Katan, Shehib, Shesarot. Er hat schon Schamhaare. In Samnina nach kann man Simon machen. Beschleubig, Shesarot, wenn er keine Schamhaare hat, in Samnina nach, dann tut man keinen Simon mit ihm machen. Ve'en mit Akripin beKatan. Das ist jetzt etwas Neues und man tut nicht genau achten auf dem Kleinen, ob er jetzt so alt ist oder nicht. Sagen wir mal, das ist doch schwer. Das ist nicht schlüssig. Andere werden sagen, sagst du, ewig ist aber ihn, ewig ist er muss Scham haben, sonst hätte er nicht dazu. War da Tali nachher leer, hast du eben gedacht, die Kinder Katan, man tut nicht genau schauen. Ich tue mal, also was ist, was meinst du damit? Lame, ich tue, man hat am Dal, weiß nicht, was das bringt, was bringt das Katan Purach? Was heißt das? Er hat schon Schamhaare, ist aber noch keine 13. Ja? Ein Junge. Beziehungsweise ein Frauensimon, Mädchen noch keine 12 Schamhaare.
Daraus lerne ich, dass ich den zuziehen kann.
Normalerweise sprechen wir von umgekehrten Fall, wo jemand schon das Alter erreicht hat, aber noch keine Schamhaare hat. Hier ausnahmsweise sprechen wir von einem Kind, das die Pubertät erreicht hat, aber noch nicht alt genug ist. Was normalerweise nicht zählt. In anderen Aspekten der Halacha nennen wir diese Schamhaare Shuma Baalma, einfach unbedeutende Haare. Erst mit dem Alter werden die Schamhaare bedeutend. Das war die lange Sammelzüge, die ich so schnell gelesen habe. Warum? Und jetzt können Sie hier weiterlesen. Das war im Chet Amud Aleph.
Also alles, was er jetzt gesagt hat, ist nicht Halacha. Ele, Kiha, der Amma Rav Nachman, sondern das, was Rav Nachman gesagt hat, Katane Ayudea, der Mi Memachim, Samin Alav. Ein Kleiner, der weiß, zu wem wir Menschen, den zählen wir dazu.
Ja. Und dann gibt es ein Tosfot, der sehr lange ist, den wir jetzt nicht lernen werden. Wenn wir weiterkommen, dann bin ich bereit, morgen zurückzukommen.
Okay.
Aber dieser Tosfot stellt sich die Frage, aha, der Halacha befolgt das nicht, ich habe schon darauf hingedeutet, ich habe von Tisha B'Avon gesprochen, ja. Ist der Halacha tatsächlich nicht so? Mashma sagt Tosfot, ich nehme die erste Zeile, Mashma de Kainami Rabbi Yochanan, es gibt eine ganze Menge Dinge, die bitte zurück bis zu Rabbi Yochanan, all das,
genau.
Der Halacha befolgt das nicht, und dann wird Tosfot sich damit auseinandersetzen, was ja, was nicht.
Und
das werden wir im besten Fall morgen lernen, weil wir wollen erstens unser Pensum fertig machen.
Ja, diese Anmerkung mir war nicht ganz klar, wenn ich sage, das, was wir gerade gesagt haben, nicht Halacha, das waren ja doch verschiedene Sachen. Was ziehe ich jetzt alles eben da rein, was nicht Halacha ist? Das ist genau das Problem.
Ja. Also, wenn wir dazu kommen, sehr interessant. Es gibt auch noch andere Dinge, die jetzt hier in der Gemara nicht stehen, die bedeutend sind für ähnliche Fragen von, okay, ich will jetzt erst Schluss unser Pensum hinkriegen.
Abaye und Rava haben mit zwei Kamede Rava. Abaye und Rava, also wir haben verstanden, das waren ja, wenn die beiden noch klein waren.
Ja, Abaye war ein Waisenkind. Und Rava hat ihn aufgenommen.
Ja. Amarihu Rabba, sagt Rabba zu ihnen, Lemi Merachim, zu den Menschen mehr. Amralei, sagen sie zu ihm, Le Rachmana, zum Rachmana, zu Gott.
Zu lieben Gott, ja.
Und er fragt den Zweiten, Wer Rachmana Hecha Yekeis, und wo sitzt dieser liebe Gott? Rabba Achwei Geschmet. Rabba hat hinaufgezeigt auf die Decke.
Ja.
Abaye Nefak. Abaye ist hinausgegangen.
Nevra, draußen.
Draußen. Achwei Kalfei Shamaya und hat hinaufgezeigt auf den Himmel. Amar Leho Rabba, sagt Rabba zu den beiden Kleinen. Tamaychu Rabbanan, ihr werdet.
Havitu. Havitu ist das Verb. Tawaichu euch beide, Rabbanan Havitu.
Tawaichu Rabbanan Havitu. Ich habe mir den falschen Hashtag hier schon geschrieben. ihr beide werdet Rabbanan werden. Heinu de Amar Inche, das ist das, was Leute sagen als Sprichwort. Bozin, Bozin, Mikat Fei Yedei. Eine Gurke erkennt man schon als Gurke, wenn sie blüht.
Ja. Gut, dann machen wir weiter. Als Pensum haben wir bis in den nächsten zwei Punkten auf Amud Bet. Das ist noch mehr Erwähnung, nicht? Wenn wir es schaffen, dann können wir morgen diesen Tosfot haben.
Okay. Aber Rabbi Yehuda berede Rav Shmuel bar Shalit, Mishme de Rav.
Bar Shilat.
Shilat?
Ja, nicht Shalit, Shilat.
Sorry, Shilat. Mishme de Rav. Er sagt das im Namen von Rav. Tisha Achludagan, 9 haben gegessen Getreide. Wir haben ja verstanden, das meint schon wirkliches Brot.
Ja, es geht da um etwas, worauf man Simon machen kann. Also, ja. Nein, aber in der Allah habe ich dann die Frage gegeben, was ist, wenn manche Menschen Kuchen gegessen haben, Das alles, es gibt auch hier die Halacha, was sind es nicht 9 sind, sondern weniger als 9.
Ja, also 9 haben gegessen Getreide, Echad Achal Yarek und einer hat gegessen Gemüse mit Stafin. Dann zählen sie sich zusammen zu einem Simon mit 10. Amar Rabizera, Ba'ehinei Merafihuda, Shmonema Hushit Amahu. Der Rabizera hat gefragt den Rabbi Yehuda, was ist mit 8 und was ist mit 10. Amar Le Lashane, sagt er, das ist genau kein Unterschied. Shisha Badai Lo Mibare, 6 hat er ganz sicher, Mibareli, habe ich ganz sicher keine Frage. Amar Le Rabbi Yirmiyahu, sagt zu ihm Rabbi Yirmiyahu, Shapir Abadet, De La Ibael Lach. Das ist gut, dass du da keine Frage hast. Hatam Ta'amamai.
Ja, es gibt noch etwas. Amar Rabbi Yirmiyahu, sagt ihm Rabbi Yirmiyahu, Shapir Abadet, du hast gut getan, Lo Ibael Lach. Dass du nicht gefragt hast, warum, weil es gleich ist. Ich muss hier in Klammern hinzufügen, weil es gleich ist. Das erklärt er jetzt, ja?
Also er meint, der Rabbi...
Rabbi Zeira hat nicht gefragt, weil er glaubte, 6 ist zu wenig.
Genau.
Und Rabbi Yirmiyahu sagt, gut, dass du nicht gefragt hast, weil es eigentlich ist dann genau das Gleiche.
Ist dann die dasselbe. Hatam Tamamai, was ist hier der Grund? Mischum de Ikaruba, weil es gibt eine Mehrheit. Hachi Nami Ikaruba, da gibt es auch eine Mehrheit. Jetzt ist aber der Unterschied, der Iusava, also er, der Rabbi Zeira meint, Ruba de Minkaruba Inan. Man braucht eine erkennbare Mehrheit.
Ja, also das sind die zwei verschiedene Meinungen. Braucht man eine erkennbare Mehrheit oder reicht es, ein einfaches Mehr zu haben? Jetzt kommt eine tolle Geschichte.
Janai Malka und Malketa, Kirche Hüfter. Der König Janai und seine Königin haben Brot gegessen. Bahade Deha, gemerkt. Umide der Kale Lehurabanan, Lahama Le Enesh Lehoche Lehu.
Also wer war dieser Janai?
Der hat ja ein paar Rabbiner umgebracht und jetzt hat er niemanden gehabt, der für ihn wünscht.
Wer ist dieser Janai?
Ein hellenistisch angehauchter Hasmonäer.
Genau. Was kann man noch über ihn sagen?
Dass er nicht lieb war.
Ja, ich habe, glaube ich, vor einigen Tagen erwähnt, dass wir zu David ganz anders als zu den Hasmonäischen Königen stehen.
Ja.
Nämlich Malchebet David, Danin und Meidin Velidonin, Danin und Tan, die Könige vom Haus David, primär in der Palas, heißt in der Palas. Das heißt, die können genauso gut gerichtet werden, sie dürfen das aber auch als Richter auftreten, sie dürfen Zeugnisse ablegen, weil sie stehen unter dem Gesetz. Im Judentum steht der König nicht über das Gesetz. Bei Malche Beit Yanai vom Hause Yanai hingegen, in Lodanim, Lodanim Lotam, sie werden nicht gerichtet, sie können auch nicht als Richter auftreten, sie können keine Zeugnis ablegen. Warum? Nicht, weil sie höher angesehen werden, sondern umgekehrt, wir sehen sie als weniger aufrichtig, als weniger zuverlässig an, weil sie eben die Autorität des Gerichts nicht akzeptieren. Und einfach gesagt, wenn wir nicht alles können, dann mach, was du willst. Lass uns draußen. Ja? Und das kommt davon, dass Janai kein lieber Kerl war. Seine Frau war eine sehr besondere Frau. Er alleine war kein lieber Kerl. Er hat auch viele der Chachamim umgebracht in seiner Zeit. Und dann ist es dazu gekommen, dass es eine Mahlzeit gab. Ich kann mir jetzt schwer vorstellen, dass das die erste Mahlzeit war, nachdem es ja den letzten der Hofrabbiner umgebracht hat. Sondern viel eher nehme ich an, das war so eine Zeremonie. Und da wollte man den Rabbiner haben, der vorbenchen soll. Und plötzlich entdeckt der Janai, dass es nicht so gut aussieht bei ihm im Reich, wenn er keine Rabbiner mehr hat. Ja, alles ist untergetaucht. Und deshalb sagt er jetzt, es gab keinen, der dort vormenschen konnte. Amal al-Entwit hat seine Frau gesagt, Manja Idlon Gabriel dem Weichland, wer wird uns einen Menschen bringen, der für uns segnen wird? Ja? Der Halacha ist das alles Quatsch. Im Sinne, dass natürlich, Janai durfte nicht so so sein wie er war. Aber außerdem hatte Janai genau die Möglichkeit, sie nun zu machen als alle andere. Sondern es betont nochmal, was ich gesagt habe, es geht um eine Zeremonie, man will einen würdigen Vertreter. Und Rally hat ihm gesagt, ich stabali, schwöre mir, die Imaitine nach Gabre, wenn ich dir jemanden bringe, dass du ihn nicht quälst. Ishtabala, er hat ihr geschworen. Aititele Shimon ben Shetach hat sie den berühmten Shimon ben Shetach gebracht. Das heißt, wir sind jetzt noch tief im Tempelzeit. Mhm. Wer war der Shimon ben Shetach? Achua, ihr?
Bruder.
Genau, Bruder. Otwe ben Idelido. Hat man den zwischen dem Thron des Königs und der Königin hingesessen? Das ist ein Problem. Amale hat der Janai dem Shimon ben Shetach gesagt, Chazit, siehst du, Kamayak Rabdin, nach wie viel Ehre man dir bringt. Amale hat ihm gesagt, Lavat Kamukratli, du bist nicht der, der mich ehrt, aber Reiti Demokratli. Es ist die Torah, die mir Ehre bringt. Ja? Wie es geschrieben ist, ja, im Vers, in dem steht Silsela, ja, eine kleine Sekunde, ich will noch, ja, Salseleha, Uterome Mekka, Techabetcha, Hitechabkena. Ja, du erst die Torah wird dich ehren, sie wird dich erheben, sie wird dich umarmen. Wenn du die Torah ehrst, dann ehrt sie dich. Und damit natürlich gemeint, du ja, nein, du ehrst die Torah nicht. Deine Ehre ist nur die Ehre eines Tyranns. Wenn er das gehört hat, Amala hat er ihr gesagt, Kachazit, siehst du, der akzeptiert nicht meine Herrschaft. Okay, ja, aber Lei Kosse die Buche, dann hat man ihm einen Becher gebracht, damit er benchen soll mit einem Becher Wein. Amar hat er sich selbst gesagt, ja, gegenüber sich. Hechi aber, ja, wie soll ich denn vorbenchen? Baruch Shachal Yanai Bechaveram Bishalom. Gesegnet sei Gott von ihm, Yanai und seine, die kritisch gegessen hat. Das passt irgendwie nicht. Ich muss mitessen. Wie kann ich vorbenchen, ohne gelesen zu haben? Da muss ich mitessen. Schatjega Ukos, man muss sich diese Szene anschauen. Ja? Die halachische Überlegung ist klar. Aber für viel weniger als im Beisein von einem Janäus, von einem Janai zu sein, haben Rabbiner und andere Menschen sich erlaubt, irgendwelche Halachot einfach zu missachten, nur nicht plötzlich in diese Ecke getrieben zu werden. Und Shimon ben Shetach hat ein Problem, ich kann nicht vorbrechen. Das erinnert mich an. Nein, es erinnert mich an eine Geschichte von einem Rabbiner, der war in einem Ort, wo man Chanukka-Lichter gezündet hat, und es war ihm klar, dass man dort keine Bracha machen kann. Und wie macht man? Was macht man dann? Ja, und es gibt die Presse, und es gibt. Er hat dann in der Bracha gesprochen, sagt er. Und gemerkt haben es nur die wenigsten, nämlich die Frommen, die geschmunzelt haben wegen dieser enormen Kreativität im Osten, und alle anderen haben nichts gemerkt. Okay. Jetzt machen wir weiter. Ja, also hat den Shatya Ukos, hat er diesen Becher ausgetrunken. Wenn er es ausgetrunken hat, dann hat er mitgegessen. Mhm. Ich werde das halachisch gleich ein bisschen kommentieren. Schön, es hat das getrunken. Ja, Ole Kosachin, dann haben wir einen anderen Becher gebracht und dann Uvarich hat er vorgemischt. Mhm. Das war die Geschichte. Wer hat jetzt hier Fragen zur Geschichte oder Bemerkungen?
Die Geschichte ist eigentlich nur dazu da, dass wir diese Meinung bekommen, dass er mit einem Glas Wein sich eingegliedert hat. Das haben wir nachher gleich widersprochen, wenn das nicht geht.
Genau. Nicht nur das. Es geht auch darum, wir haben hier die Frage gehabt, wie spät man sich eingliedern kann in eine Tischgesellschaft. Auch diese, die hat die mit erklärt. Also Jana und seine Frau waren schon eigentlich fertig. Aber hätte man vermutlich...
Warum haben sie zum Essen gebracht, dann hätten sie weiter essen
können. Ja, nehmen wir an. Ja, wenn der Koch sagt, ich habe noch ein spezielles Dessert, weil der Konditor, dann hätte sie das vielleicht gegessen. Marokkanische Zigarren. Wo ist Marokko? In den Jahrtausenden, wenn man die Juden ansiedeln. Mehr als anderthalb Jahrtausend. Okay. Das ist davon, dass wir die Geschichte haben. Und darauf erwidert Rav Abba berede Al-Khiya, Amar Rav Abba berede Al-Khiya bei Abba, nach einer Version im Namen von Rabbi Yochanan, eine andere Version ohne Rabbi Yochanan, Shimon ben Shetach Gavad Legamer Odavad. Was der Shimon ben Shetach gemacht hat, das ist seine eigene Meinung, er befolgt sich selbst, aber keine andere. Ja? Der Achia Amar Rav Abba, Amar Rabbi Yochanan. Und davon kommt dann so Rabbi Yochanan, ja?
Davon kommt die Ergänzung
Rabbi Yochanan. Also, so sagt Rabbi Yochanan, Olam Eino Mozi et Arabim in der Chobatana Tshuchal Kazai Dagan. Das geht zurück zu, was wir früher gelernt haben. 9 Personen haben Teig gegessen und eine Person hat Salat mitgegessen. Diese 10. Person oder sogar sind 8 zu 2 oder 7 zu 3 oder haben wir noch 10 zugefügt, 6 zu 4 nach einer Meinung. Dann zählen sie zu Minyan. Aber vor Menschen, wie wir jetzt sehen, kann nur jemand, der eben auch Brot gegessen hat. Okay, jetzt halachisch möchte ich doch ein bisschen kommentieren. Es gibt nämlich ein Gebiet, der direkt auffällt, wo Wein trinken gleich eingeschult wird wie Brot essen. Oder wenn nicht gleich genug. Wo ist das? Kiddush am Shabbat. Es gibt eine Halacha, die sagt, in Kiddush am Shabbat, man darf nur Kiddush machen, wo die Mahlzeit gehalten wird. Und schon in den Geonim, und so wird das auch von Tur, mit Yosef und vielen anderen zitiert, gibt es die Überlegung, ob Kiddush von Suda tatsächlich verlangt, dass man eine ganze Mahlzeit isst, sprich mit Brot, oder ob es Ersatzmahlzeiten gibt, die reichen, um Kiddush zu machen. Was ganz sicher ist, ist, dass Kiddush alleine machen nicht reicht. Wir müssen mehr als Kiddush haben. Was am Freitagabend in Synagoge geschieht, ja, ist nach der einfachen Halacha nicht nachvollziehbar. Dass wir es dennoch machen, ist interessant, aschkenasische Brauch, und Shulchan Aruch wird dagegen argumentiert. Ja? Und dann gibt es Auseinandersetzungen, was zu tun sei, also wenn man ein Kind dabei hat, dann macht man noch Chinuch, und wenn man kein Kind dabei hat, ja? Und ich würde hinzufügen, wenn man ein Kind dabei hat, das nicht einmal zu Chinuch-Alter gekommen ist und keine Ahnung hat, was geschieht, ja? Das ist vermutlich auch das Gleiche, was müssen wir dann tun? Und die Antwort ist was? Vermutlich. Es gibt Überlegungen, aber eine Überlegung ist, dass der Erwachsene, der Kiddush macht, auch genug Wein trinkt, nicht für den Kiddush, genug Wein trinkt, um eine Mahlzeit auszumachen.
Sicher mehr zu haben.
Weil eben in den Koranim steht, dass wer genug Wein getrunken hat, dass das reicht, um eine Mahlzeit daraus zu machen, für die Halacha von Kiddush Makom Sura. Dann gibt es eine Auseinandersetzung, was heißt das, genug Wein getrunken? Wenn es nicht reicht, um Kiddush zu machen, dann muss es sein, dass es mehr ist, als Kiddush trinken. Und deshalb ist die Frage, heißt das jetzt, statt dass ich einen Schluck nehme, muss ich einen ganzen Becher trinken? Oder heißt das, ich muss noch mehr als einen Becher trinken, nämlich 2 Becher? Wenn ich Becher sage, meine ich ein sogenannter Revit, ein kleinster Becher, die kleinste Quantität, die nötig ist. Das heißt, wenn man jetzt sehr streng sein will und sagt, man trinkt die Quantität einer Cola, Kern, heißt das?
Dose.
Ja. Dann hat man sicher 2 Maßen an 2 Revier getrunken, nach allen Meinungen. Und da kann man sicher das nach jenem Geonim als Kiddush Makom Sura betrachten. Das heißt, allerdings steht im Shulchan Aruch, dass man für die Mahlzeit Brot braucht. Das heißt, Kiddush erfüllt man, indem man dort Kiddush trinkt, wo man genug Wein getrunken hat. Beziehungsweise man hat gewisse Dinge gegessen. Und aber die Mann, die Mitzvah von Mahlzeit noch nicht erfüllt. Um die Mitzvah von Mahlzeit zu erfüllen, muss man auch Brot essen. Allerdings, weil ich jetzt gesagt habe, um die Mitzvah der Mahlzeit zu erfüllen, muss man eben Brot essen, stimmt das auch überein mit was hier von Rav Chiya bar Abba gelehrt wird. Ja? Nämlich, man muss Brot gegessen haben, um Bändchen zu können. Okay, das war's. Wer möchte weiterlesen?
מדברי רבן שמעון בן גמליאל אומר על ה...
מדברי. הדברי?
מדברי,
פייטה צהלה פעמון. מדברי השפעה כבר. כן, אבל זה היה אנדרה אסקה, אבל זה היה שטיינזלץ בדנגי שבן שצו. כן,
מדברי רבן שמעון בן גמליאל אומר על ה... זהיף עמכם. אפילו לא תיבל עמכם, אלא בציר. ולא אכל עמהם, אלא גרוגרת אחת מצטרף. אז הוא... die Gemara bringt dann noch einen Punkt, und der Rabban Shimon ben Gamliel hat gesagt, wenn jemand sich also beteiligt an der Mahlzeit oder gerade dazukommt und noch eigentlich nichts gegessen hat, außer nur ein bisschen gedippt hat, so, also auch nur wenn es ein bisschen Soße ist oder so, dann ist es okay. Oder gerade wenn er zum Beispiel eine getrocknete Feige gegessen hat,
ja,
dann kann er sich auf jeden Fall beteiligen.
Und das widerspricht, was wir gerade gesehen haben, wo wir sagen, er muss Brot gegessen haben. Hm. Ja? Was ist die Antwort, sagt die Mara?
יצט הרופא מצטרף, אבל להוציא את הרבים ידי חובתן עד שיוחק סייט דגן. אז הוא ידע זמן המינדסטנס על כסייט.
זה צווי פשוטי דינגל, כפי שאנחנו קומנטיות אהבן, נמליש, הסקיפטי הלכה, Und weil man umständen man zum Tischgesellschaft Gesellschaft dazuzählt, um ein Minion zu bilden. Und dafür reicht es, dass man andere Dinge gegessen hat, nicht Brot. Und es gibt ja Lacha, wann man eben benchen kann. Und benchen oder vorbenchen kann man erst, wenn man tatsächlich Kasait Dagan gegessen hat. Das bringt uns zu einer nächsten Frage. Woher wissen wir, dass die Drons von uns verlangt, dass wir benchen sollen? Was ist die Quelle? Was ist der Quelltext? Den haben wir mehrmals erwähnt. Genau, steht in der Torah, Verachalta, du wirst essen, wirst erwarten und gesättigt werden, Verachta und wirst segnen, ja, den ewigen, dein Gott, dein Mächtiger, Al-Aretz, Torah, und Nach, ja, für das gute Land, das er dir gegeben hat. Und das heißt, zwischen Essen und Menschen gibt es noch ein Verb. Das heißt, was für Folgen hat das? Das hat für Folgen, dass von der Torah die Pflicht zu benchen nicht entsteht, wenn man ein Minimummaß an Brot gegessen hat, sondern man soll satt werden. Was ist die Minimumgröße, dass man sagen kann, davon bin ich satt geworden? Wenn ich ja ohnehin super satt bin, wenn ich jetzt noch. Nein, nicht gesagt. Gebetsam. In die Größe eines Eis. Die Chachamim haben verordnet, dass wenn man schon ein Kasait gegessen hat, dass man benchen muss. Übrigens, wie ich das von einem gewaltigen Talmid Chacham gehört habe, ist diese Verordnung ein großes Wohltun der Weisen mit den Menschen. Stellen wir uns jetzt vor, wie das aussehen muss. Jemand, der sehr skrupulös ist, der sehr aufpasst, Achtung gibt, um die Mitzvot genau zu erfüllen. Und es ist beim Essen jetzt die Frage, habe ich jetzt genug gegessen, um satt zu werden? Nicht, ich muss noch ein bisschen essen, das ist nicht genug, ich muss noch ein halbes Kilo essen. Die Menschen, die skrupulösen Menschen würden alle schwergewichtig sein. Ja? Sie müssen einfach enorm viel essen, weil sie würden sicher sein, dass sie die Pflicht haben, um jetzt zu benchen. Sie sind rumgekommen und gesagt, was denkt ihr, seid ihr gegessen? Ein ganz kleines Schnur, dann musst du schon benchen. Aber hier haben wir ein Problem. Was ist, wenn ich ein Kasai gegessen haben. Und sie haben alle Kasai gegessen. Mhm. Haben Sie die Pflicht von der Torah zu brechen? Und ich habe die Pflicht nicht von der Torah, sondern mit Rabbanan. Normalerweise gilt es die Regel, dass man nur, wenn man gleiche Pflichten hat, die Pflicht für einen anderen erfüllen kann. Also die Frage ist, wie kann es sein, dass Achal Kasai Tagan hat ein Kasai Brot gegessen, dass er schon vorbenchen kann? Er kann doch nicht die Pflicht haben. Benchen schon, aber vorbenchen. Dafür muss er eine Pflicht haben, von der Torah zu benchen, damit er die Pflicht von allen anderen erfüllt. Diese Frage störte, also verschiedene Kommentare störten sich an dieser Frage und dazu zählt auch Rashi. Rashi sagt, wie kann das sein? Wir haben ja gelernt, dass Kasai nur mit Rabbanan ist und von der Torah muss man Kabeza gegessen haben, besser Kadesvia, dass man satt wird. Sagt die Gemara, sagt nur, das ist ein Beweis, dass man dennoch, das geht dennoch, sagt Rashi, und wenn das dennoch geht, warum sollte ein Minderjähriger nicht für Mehrjährigen vorbenchen können? Der Minderjährige bencht auch aus Erziehungspflicht und das ist eine Pflicht mit Rabbanan. Na gut, wenn jemand, der mit Rabbanan seine Pflicht erfüllt, die Pflicht für Menschen, die es mit der Torah machen müssen, erfüllen kann, er kann es für sie tun. Warum nicht hier? Und diese Frage, ist schwer, gibt Rashi eine Antwort. Erziehung ist die Pflicht von wem? Ja. Es ist nicht das Kind, das eine Pflicht hat. Wenn das Kind nicht Bar Mitzwa hat, es kann nicht eine Pflicht haben, sich erziehen zu müssen. Es fängt damit an, dass das Kind nicht Bar Mitzwa ist. Also, es geht sich nicht aus zu sagen, na gut, dann muss es dennoch sich erziehen oder erziehen lassen. Aber es gibt noch eine praktische Überlegung, die ich nirgends gesehen habe, die existiert dennoch. Nämlich, wie kann ich das Kind verpflichten, sich zu erziehen? Erziehen verlangt, dass man eine Person hat, die mehr weiß. Ja? Irgendwann ist man reif genug, dass man sagen kann, sich zu erziehen heißt zu recherchieren, heißt Lehrer zu suchen. Aber ich glaube, in diesem Alter kann man dann nehmen, erziehen heißt, jemand anders, ein Erwachsener, hat eine Erziehungspflicht. Und das ist die Antwort von Rashi, die Erziehungspflicht obliegt dem Peter und nicht dem Kind. Und es ist nicht der Vater davon, sondern das Kind. Und deshalb kann das Kind nicht für Erwachsene vorbrechen. Allerdings gibt es auch eine Meinung von Halachot Gedolot. Der Bala von Gedolot unterscheidet hier und sagt, Kasait, Vorbrechen, wenn man nur ein Kasait gegessen hat, gilt nur für andere Menschen, die auch nur Kasait gegessen haben. Sollten die anderen Menschen eine mehr gegessen haben, dann muss auch der Vormensch mehr gegessen haben. Also beide Kasait oder beide Kasait. Beide alle zehn. Ja? Gut, das sollte ich gesagt haben. Itmar Namiach. Nami. Man hat auch gesagt, letzte Zeile, ich werde euch vorlesen.
Itmar Nami Amar Hama ba Yehuda Mishmei Deraba Afilu Lo Taval Imahem Ela Batia Velo Aval Achal Imahem Ela Gerei Acha Mitzarei Ulchotzi Et Harabim Yedei Kovatam Eino Motzi Ad Sheyohal
Also genau das, was wir gelernt haben, nämlich um hinzuzuzählen, reicht es, dass man irgendetwas mitgegessen hat, zum Beispiel, man hat ein kleines Stück Brot oder Kekse eingetaucht in Zier. Was ist Zier?
Irgendeine Gewürzsoße.
Ja. seine sehr normalerweise ja, Fischsoße, aber nicht die fermentierte Fischsoße. Die fermentierte Fischsoße ist Murias. Sir ist eine frischere, eine Einlegsoße für Fisch. Ja? Moloa kann in einer Brogia sein, eine marinierende Pickling-Sauce. Ja? Moloa kann in einer Brogia sein, hat nur eine Sattel mit gegessen. Das reicht mit Staref. Aber laut hier, der Rabbi mit der Kommentar und die Pflicht der anderen zu erfüllen, Enomozik, das kann er nicht tun, als Schochake seit begann, wie sie ein Gesalz, Teig, also Brot mit gegessen hat. Hat einen Salatblatt gegessen.
Beschatta
Kos
Shel Yagin Jain mit Tarev Lehozi Eno Mitzi
Mozi
Ad Sheyo Hal Hazai Sitzai Pandaga.
Ja, also nochmals das Gleiche, das ist auch lachisch so. Ein bisschen anders formuliert. Früher ging es darum, dass man etwas eingetaucht hat in dieser Soße und dass man eine Dattel gegessen hat und irgendwas anderes so Wein getrunken hat und ein bisschen Gemüse gegessen hat. Okay. Ja, und dann kann man mit dazu zählen zu Minion, aber vor Menschen erst, wenn man eben Weizen gegessen, also wenn man Brot isst. Mal am Nacht, okay. Jetzt kommen wir zu einem neuen Thema, zu einem ganz, ganz wichtigen Thema. Wir haben schon erwähnt, aber jetzt ist es in der Mara. Bitte, vorlesen.
Aber am Nachmann Moshe Tiken Lizrel Birkat Hazan Be Shosha Sha'a She Yarad Lahemman. Also sagt Rabbi Nachmann, Moshe hat in das Birkat Hamazon aufgenommen, also den
Die
erste Bracha, also zu der Zeit, als sie jedes Mann bekommen haben.
Ja. Dann müssten sie schon Gott danken, dass sie ernährt werden. Weiter.
Joshua teken lehem birkat haaretz kivan she nichnu zu laaretz. Und Joshua hat es aufgenommen, den Segen für das Land, als sie in das Land eingetreten sind.
Ja, dann ist die Pflicht in Kraft gekommen. Und was steht ja erst in der Torah, man soll Gott segnen, Allah für das Gutland, das er gegeben hat. Aber das geht erst, wenn Gott es gegeben hat. Das heißt, wenn man es auch bekommt, wenn man hingeht. Einmal, dass man hingegangen ist, zur Zeit von Yeshua, sind wir für alle späteren Generationen verpflichtet geblieben. Und wir haben tatsächlich bis heute, ob wir jetzt in Israel wohnen oder nicht, einen Bezug auf dem Heiligen Land. Ja?
David Shlomo Tiknu Bono Jerusalem. Und David und Shlomo haben aufgenommen, der Jerusalem gebaut hat. David, Tiken al Israel.
Also, wie heißt Rachem, Hashem, al Israel, Mecha, und Jerusalem, Recha. Weil Zion, Mishkan, Vandecha. Ja, weil Malchut, Beta, Meshachecha. Das sind alles Elemente von dieser Bracha. Und deshalb sagt die Gemara, dass es auch hier eine Entfaltung gab. Erstens zur Zeit von David und dann zur Zeit von Shlomo. Nämlich, David, Tiken.
Ja? Al Israel Amech, Al Jerusalem Erech, also
ja, für
Israel dein Volk und Jerusalem deine Stadt.
Ja, weil zur Zeit von David die Stadt schon in jüdischen Händen war. Übrigens bei der dritten Eroberung der Stadt. Jerusalem wurde mehrmals hin und her gekämpft für Jerusalem. Und Shlomo?
Shlomo tiken ala baita gadol hakadosh, also den heiligen Kult.
Ja, solange es keinen Tempel gab, dann konnte man Gott nicht für den Tempel danken, weil es ihn noch nicht gab. Was ist mit der vierten Bracha? Hatova mit ihr?
Be yavne tikuna ki neged ha rogei beita, also es wurde in Yavne festgelegt, als so viele Leute in Beita ermordet worden sind.
Und?
Der Rav Matanada sagte Rav Matanada zu Otto Hayom se nitnu ha orgebeta likvura, also um sich daran zu erinnern, dass die Toten dann noch begraben werden konnten. Tiknu bejavne hatovamativ.
Ja, hat man denn das, aber für was? Man hat sie nicht unmittelbar beerdigen können. Es gab ja eine Feldschlacht und die Toten waren auf dem Feld. Aber wenn sie denn die Möglichkeit haben gehabt, um sie zu beerdigen, inzwischen waren die Leichen noch frisch genug, sind nicht verwesen. Das ist eine von zwei Dingen. Entweder gibt es ein Nest, dass die Leichen eben nicht angefangen haben zu verwesen, oder gab es ein Nest, dass man relativ schnell in Sicherheit die Möglichkeit hatte, sie zu beerdigen. So oder so ist es ein Nest.
Ja.
Okay. Für den man eigentlich sehr dankbar ist. Und zu sehen, auch in schrecklichen Zeiten, auch in schrecklichen Ereignissen, findet man noch immer ein Zeichen von Gottes Liebe. Ja, wow, wir haben es geschafft.
Ist der Herr heute wieder?
Was?
Ist der Herr heute wieder gekommen?
Wenigstens. Ja, es gibt auch die Möglichkeit, noch 10 Zeilen weiterzugehen, das können wir noch. Wollen wir?
Ja.
Okay, dann machen wir das.
Und
dann gibt es zwei Tosfot, die interessant sind. Aber
okay.
Eine davon, wie jetzt, der große Tosfot, den großen Tosfot können wir jetzt nicht lernen. Das ist einfach viel zu viel Arbeit. Aber es gibt ein kleiner Tosfot, der sich an Rashi anschließt, den wir schon gelernt haben. Ja.
Tanu Rabbanan, Zede Bekata Mason Kachi. Die Rabbanan haben gelehrt, in dem wir bereiten, die Ordnung von Bekata Mason, die ist vorgelegt. Bracha Rishana Bekata Zon. Die erste Bracha ist über die Nahrung, Schnia Bekata Aretz, die zweite über das Land, Schlischit Boli Jerusalem, die dritte der Erbaut Jerusalem, Rabi'i Tatufe Hametiv, die vierte Bracha ist Tatufe Hametiv, Uwe Shabbat Machil Ben Nechama, Messayim Ben Nechama, und am Shabbat beginnt mit dem Thema von Nechama und endet mit Nechama. Uwe Omer Kedushat Hayom Be'Endza.
Was ist das Letzte, das Ganze?
Bitte?
Was ist das mit dem Shabbat? Habe ich jetzt nicht verstanden?
Er beginnt mit Trost und endet mit Trost und er sagt die Heiligkeit des Tages in der Mitte.
Was ist damit gemeint jetzt, was ist diese Trostgeschichte?
Das habe ich mich auch gefragt.
Ja. Sagt Rashi.
Oh.
Rashi sagt. Es muss nicht sein, es muss nicht sein, dass man am Shabbat ausschließlich Kedushat HaYom erwähnt. Ja? Das heißt, Kedushat HaYom, wenn wir die Amidah anschauen, die Amidah an Shabbat und Feiertagen, dann ändert sich der Mittenteil, ist anders als am Wochentag. Am Wochentag haben wir Bittgebete in der Amidah, 13 Segensprüche, und diese werden mit einem Segensspruch ersetzt, der von der Heiligkeit des Tages spricht. Shacharit, Mincha, Ma'ariv, relativ einfach das, Musaf, sprechen wir dann von den besonderen Opfern, die an jedem Tag gebracht wurden. Und so bringen wir Kedushat HaYom, dieser Segensspruch, der vom Heiligkeit des Tages spricht, zu Ausdruck. Kiddush bringt Kedushat HaYom zu Ausdruck. Kiddush am Abend. So auch im Ritze. Ich lese jetzt das Ritze vor. Ritze Bachadizenu Hashem Elokeinu Tzedekah. Willige uns ein, ja, und befreie uns mit deinen Mitzvot. Und mit der Mitzvah von dem siebten Tag, dem großen Schabbat, den Heiligen dieser. Denn er ist ein heiliger Tag vor dir, in dem wir ruhen können, ja, die Schabbat bo, von der Nuach bo, ba'avan, Liebe, ki mitzvah tzonecha, wie es die Mitzvah deiner Wille ist. Und in deinem Wille hast du uns ewiger Gott, unser Gott der Mächtige, gegeben, gemacht, dass wir an diesem Tag also an dem Tag unserer Ruhe soll es keine Bedrängnis und, oder Seufzen oder irgendwas von dieser Art geben. Und zeige uns, ewige unser Gott, Allmächtige, den Trost von Zion, deiner Stadt, und den Aufbau deiner heiligen Stadt Jerusalem, denn du bist der, der Balei Shot, Balachmot, der Auslösung und nicht Auslösung, Hilfe, Rettung und Trost. Was fällt auf nach dem normalen Standard von Kiddush Hatayom? Wie endet der Kiddush? Der Kiddush endet ja, mit Baruch Hashem Kadesh Shabbat. Und weil es eine Regel gibt, die wir gelernt haben, dass wir vor einer Bracha am Ende Me'ene Chatima brauchen, dann haben wir also ein Me'ene Chatima. Dieses Thema von der Kadesh Shabbat kommt im Kiddush auch wieder. Und wir sprechen eben von der Heiligkeit des Schabbats, kurz vorher. Nicht so im Rezeh. Im Rezeh sprechen wir von Trost. Und das passt auch in der Bracha selber. Weil in der Bracha von Bnei Yerushalayim, eigentlich Rachem, sprechen wir von Trost über Yerushalayim. Zur Zeit von David und Shlomo haben die sicher nicht diesen Wortlaut gehabt. Weil damals Yerushalayim erbaut und der Tempel erbaut war. Sie haben eher für den Erhalt des Tempels und für die Einwilligung der Opfer, die dort gebracht werden, gebetet. Aber heutzutage, also seit der Zerstörung, ist das eine Bracha, wo wir die Zerstörung erwähnen und um Trost beten. Und deshalb sagen wir, aber im Schabbat ist es nicht angemessen, um zu trauern, aber der Trost wird kommen, wir beten für diesen Trost, Gott gibt den Trost, Gott bringt die Rettung, ja. Und so integrieren wir den Schabbat in diesen Segensspruch und machen diese Trostbitte eigentlich schwacher am Schabbat, weil wir den Schabbat betonen. Allerdings ist es so, dass wir den Schabbat zwar erwähnen, aber nicht daraus, wir bauen ihn nicht so hoch auf im Rezeh als in gewissen anderen Gebeten. Das ist das, was ich sage. Kolomar, Shabbat. Man muss nicht mit Shabbat weder am Anfang noch am Ende das haben. Die Bracha ist ganz normal. Matchil Musem Lachama Bidyan Yerushalayim. Rachem Hashem Elokeinu Yisrael Mecha. Weil Yerushalayim Mecha. Wir fangen ganz normal an. Wir enden Baruch Atah Hashem Bonei Brachama Yerushalayim Amen. Und dazwischen fügen wir den Shabbat ein. Und dort sogar bauen wir Trost auch ein. Das ist eigentlich, was hier gemeint ist. Das heißt, wenn wir Schabbat im dritten Segensspruch einbauen, dann meinen wir damit nicht, dass wir den dritten Segensspruch ersetzen, wie in der Amidah von Wochentagen, dass 13 Segensprüche ersetzt werden, sondern wir bauen es ein, und zwar auf so eine Art, dass wir noch immer Matril Benachama, Muslim Benachama sind. Okay, das war Rashi. Und natürlich hat dann das so etwas anderes zu sagen. Ja, das ist etwas anderes zu sagen, was interessant ist. Und ich würde vorschlagen, eine Sekunde, dass wir erstens die Gemara zu Ende lesen. Wenn wir die Gemara zu Ende gelesen haben, dann können wir den Tosfot anschauen. Das heißt, wir haben drei Tosfot, die wir lernen wollen, und zwar rückwärts. בשבת מתחיל בנחמה, מסיים בנחמה. ואומר את
בשבת בנחמה. רבי אליעזר אומר, רצה לאומרה בנחמה. רבי אליעזר, אז בן אסן wollte ihm abschied über נחמה, אז ich habe verstanden das Thema von Shabbat, was soll das sagen?
Im dritten Segensspruch, בנחמה.
בקרקה ארץ.
Im zweiten Segensspruch.
Wenn ich beim zweiten Segensspruch sagen will, dann soll das Wort sagen. Und wenn ich rasche die Knuchafamin bejafne, wenn jemand dort in der
Bacha sagt, in der
Tofa retiert, dann kann man das auch. Vachachamin umrim, nur umra, la benicham mabibat. Und die Chachamin sagen, nein, er sagt es nur in dem Abschnitt nicht einmal, seiner dritten Bracha. Und jetzt ist die Frage, Chachamin heim und tanakama, die Chachamin sagen doch dasselbe wie die Bachalter oben. Und jetzt ist die Antwort, Ika binaiko de yak abbat. Es ist ein Unterschied zwischen ihnen, wenn es im Nachhinein ist. Und ich, das habe ich nicht verstanden.
Das heißt so, Hätten wir nicht am Ende gehabt, bei Chachamim Omrim Enam Ra'ala Benachama Bilvad, dann hätten wir gesagt, okay, es gibt zwei Meinungen. Die erste Meinung war, man sagt es im dritten Segensspruch. Die andere Meinung ist, man kann willkürlich entscheiden, wo den Schabbat zu erwähnen. Man muss nur den Schabbat im Birkat HaMazon erwähnen. Und, aber wenn jemand das ohnehin am falschen Ort getan hat, dann würden die Tanakama, für die Tanakama würde die erste Meinung, die der Breita, das ex post facto akzeptieren.
Woher weiß ich das?
Weil, wenn ich jetzt sage, du musst das und das dann machen, dann heißt es nicht, dass wenn du es anders gemacht hast, dass es falsch ist.
Ah, okay.
Hingegen ist die Meinung von Chachamim am Ende, ist, dass es nur das.
Es geht nur weg.
Nicht nur das, sondern von der Tatsache, dass es beide Meinungen gibt, dann muss es ja eine Differenz zwischen den beiden geben. Und es ist klar, dass die Chachamim betonen, dass man nur am richtigen Ort seine Pflicht erfüllt. Und deshalb folgt, dass anderswo, dass die andere Meinung, nein, umgekehrt, ja, für die geht es anderswo nicht, aber für die andere Meinung muss es anderswo. Okay, jetzt wollen wir wenigstens eine der drei Tosfot lernen, vielleicht zwei. Matrim Benechama. Wie machen wir das, wenn wir nicht alle den Text und das Wort haben? Sollen wir so machen oder so?
Geht auch? Ich höre zu.
Okay, gut. Pirusha Kuntras. Kuntras ist der Name, der von den Tosafisten häufig angewendet wird für Rashi, für den Kuntras, für dieses Büchlein mit den Erklärungen von Rashi. Übrigens, es gibt einen jüdischen Historiker, ich glaube es ist Cecil Roth, der vorgeschlagen hat, warum Rashi so immens populär geworden ist. Er glaubt, dass Rashi so immens populär geworden ist wegen dem von Tresin, weil es ein geschriebener Kommentar war, der an eine sehr besondere Zeit gekommen ist. Und welche Zeit? Gerade nach dem ersten Kreuzzug. Im ersten Kreuzzug sind sehr viele Rabbiner ermordet worden. Und plötzlich die Menschen, die überlebt haben, um die Strukturen wieder aufzuhaben, zuerst, man wollte Torah lernen. Wie kann man Torah lernen, wenn die Lehrer nicht mehr da sind? Und Rashi war die Verbindung mit der Vergangenheit, mit der Yeshiva von Worms, und man konnte Rashi überall einfach kopieren und mitnehmen. Okay. Pirush Bekuntres. Lav davka matril benechama umesayem. Ja? Was meinen wir damit? Nicht, weil was Rashi gesagt hat, ist, eno tzarich lo lesayem lo latril b'shel Shabbat. Er muss nicht, ja, Shabbat als... Es ist nicht eine Bracha Mekadesha Shabbat, es ist nicht so, dass er anfangen muss mit Shabbat, sondern baut Shabbat ein in diese Bracha von Nechama. Was automatisch damit gemeint ist, ist, dass es der Nachdruck auf, du musst nicht Shabbat vom Anfang bis zu Ende erwähnen, es reicht Shabbat im Mitten zu erwähnen. Mhm. Was folgt daraus? Ja. Es darf aber sein, dass man Shabbat vom Anfang an einbaut. Ich weiß es nicht, manchmal ist es so, dass wenn Tosfot etwas erwähnen, das nicht im Rashi so klar geschrieben ist, wie wir es haben, dann kann es sein, dass sie einen anderen Text hatten. Oder in diesem Fall nicht ein anderer Text, sondern es folgt aus dem, was Rashi gesagt hat. Immerhin steht in Tosfot, Lav davka matchil benechama umesayem, ela kolomar, de'en zarich lazkir shel Shabbat lo b'tichav lo benechama, el ba'emza. Nicht, dass man zwingend Nechama, Trost, am Anfang und am Ende des Segensspruches erwähnen muss, sondern dass es reicht, dass man Shabbat im Mitten erwähnt. Man muss nicht vom Anfang bis zu Ende Shabbat erwähnen. Aber Matril Musayim Benachamat Yerushalayim Kumar Bechol, man nimmt den normalen Segensspruch von Wochentagen, Shomer Rachem, er sagt Rachem, Kotem Bevon Yerushalayim, man endet Yerushalayim, Bevon Yerushalayim, und im Mitten tut man Shabbat einbauen. Wie ist Shabbatchilin Benachmenu? Andere Möglichkeit anzufangen mit Nachamenu. Bechotmi Benachamat Zion Irecha und Bevinyan Yerushalayim. Anderer Text. Wir noch nehmen Tamil Divrien. Sie erklären, warum, das am, ja, warum haben Sie einen anderen Text? Der Rachem Avela schon Trina. Rachem ist ein Bittgebet. Erbarme dich. Unser. Das ist, was Rachem heißt. Und das darf man am Shabbat nicht machen. Und deshalb haben wir am Shabbat einen anderen Text gehabt. Nachamenu tröste uns. Ja? Nein, tröste uns am Shabbat, dass wir einen schönen Shabbat haben können. Ja? Veränderung Tachanun im Shabbat, am Shabbat sagt man ja keine Bittgebete, weil Nachem ändert schon Tachanun. Wenn wir sagen, tröste uns, dann ist das nicht ein Bittgebet, aber wie Nachem al-Ra'al Amecha, nicht tröste, sondern ändere deine Meinung. Ja? Und damit darf man zum Schabbat sagen, lieber Gott, ändere deine Meinung, entscheide dich, dass du nicht mehr willst, dass wir im Exil bleiben, sondern dass der Mashiach endlich kommt. Velonira sagt uns so, nein, nicht überzeugt. Da kommt manchmal schon der Chanunim. So oder so sieht es aus wie ein Bittgebet. Und deshalb, so oder so, darf man das im Schabbat machen. Wenn, Lakwede.
Darf ich kurz was sagen?
Ja.
Und zwar, das Gebet für die Kranken.
Wunderschön! Super! Bitte, dieses Stück muss man jetzt speziell extra ausschneiden, nicht um es wegzunehmen, sondern um es zu vervielfältigen. Es ist halachisch nicht einfach, dass es überhaupt erlaubt ist, für die Kranken zu beten. Eigentlich darf man für die Kranken am Schabbat nicht beten. Man darf nicht. Und was ist die Ausrede? Hauptsächlich, dass die Menschen zu der Tzedakah geben werden. Und deshalb habe ich häufig in der Synagoge auch erwähnt, ich habe das Bavur sehr schön betont und gesagt, die Hauptsache, es sind keine magischen Wörter. Es geht darum, ihr geht und gibt Tzedakah. Ja? Und im Verdienst der Tzedakah soll das geschehen. Sonst darf man eigentlich das Gebet für die Kranken nur für einen todkranken, lebensgefährlichen Kranken, nur für ihn darf man das sprechen und nicht für alle anderen. Man soll Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag für die Kranken beten, am Schabbat auslassen. Ja, schön gesehen. Immerhin sagt das Wort bezüglich von Rachem, Nachem, sagt das Wort, ve'en lakpid. Man muss nicht so genau sein, afilu yave lashon bakasha, ach wenn es ein lashon bakasha ist, ach und bittgebet, zidamar Yerushalmi, de Shabbat, im Yerushalmi, Masachat Shabbat steht, perok elu koshrim, darf man sagen, Roenu, unser Hirte, das ist in der Bracha, Sunenu, ernähre uns, ja, also Roenu, Hirte uns, Sunenu, ernähre uns, Parnesenu, gib uns, wenn du all das redest, das muss man, ja, das ist dort. Beshabbat darf man das sagen. Amal, darf man sagen oder nicht, Amale, Tofes, Machot Kachi. Das ist die Form der Bracha und weil das die Form der Bracha ist, dann ist es nicht mehr ein Bittgebet, es ist eine ganz normale, es ist einfach eine Formel. Ja? Und deshalb, Minag Shtut, du am Ischene Bracha Shilchol. Es ist ein Minag Shtut, es ist kein legitimer Minhage, um die Bracha anders lauten zu lassen am Shabbat als wochentags. Nee. Was hier in Reich und Tosfot steht, ist eigentlich Bestandteil einer größeren Literatur. Was darf man und was darf man nicht am Shabbat sagen? Es gibt solche, die zum Beispiel die alle Harataman am Shabbat nicht sprechen wollen, weil es alles Bittgebeten sind. Es ist nicht Tofes Brachot. Die Antwort und das Wort hilft nicht. Es ist nicht so, dass ein Teil von der Bracha Standardformel ist und deshalb soll es nicht sagen. Es gibt Sidurim, wo auch bemerkt ist, dass es gewisse Verse gibt, die man auslässt am Shabbat. Nämlich das Ruhrachum, dass man Ruhrachum überhaupt nicht spricht. Andere sagen Ruhrachum in bestimmten Gebetsabschnitten, allerdings in anderen nicht. Also man lässt es ein bisschen aus, aber nicht überall. Also die Frage, wie weit das geht, dass man keine Bittgebete spricht, ist eine Frage, die die Poskim beschäftigt. Es ist grenzwertig, wenn es im nächsten Besuch zu lernen, aber ich versuche es. Tosfot stellt sich die gleiche Frage. Ich bin jetzt zurück auf der Fünfkette mit alles. Letzter Tosfot, Tosfot stellt sich die Frage, die wir schon von Rashi kennen, nämlich, kann ein Kind für Erwachsenen, vor Menschen, kann jemand, der nur ein Kaseit gegessen hat, für Menschen, die sich gesättigt haben, vor Menschen, das sind die Fragen, die Tosfot beschäftigen. Sagt Tosfot, Mashma, daraus sieht es aus, Shimachal Kaseit Dagan, wenn jemand nur ein Kaseit Teig gegessen hat, ein Kaseit Bakwan, Kaseit Brot, Shiachol Otsi Abacharim, dann kann er die Pflicht für andere erfüllen, Shiachlu Ala Sova, die sich gesättigt haben. Für Thema, wie kann das sein? Weil der Kaseit Ano Chayav Elam Rabbanan, wenn man nur ein Kaseit gegessen hat, ist die Pflicht, Birkat Amazon zu sprechen, nur eine rabbinische. Welche Art die Rabbanan, Vater oder Reiter, wie kann er kommen? Hast die Rabbanke, kann jemand kommen und mit Rabbanan etwas sprechen und die Pflicht, die von der Torah existiert bei anderen, für diese Menschen zu erfüllen? Da, wir haben ja das Gegenteil gelernt. Namrinan Ferek Mishemetor in Brachot, ja, Ferek Mishemetor. דף חף עמוד בית המאילן, תבוא מהרה, זייף הפלוך למי שאשתו ובנם ואחים לו, ונהיה מנזל בן אישתה איזה טובנצ'ן, ברוך תהיל וזיין הפראו וזיין הקינדה. ולא מצא לעוקומי הד שרו לקטן שיכול להוציא אביו אלא בדאכל אביו כזייץ, דעתי קטן רבנן שיגל לחינוך ופתר אביו שאינו חייב עם רבנן. וסייסטס דועת פזוכם וראיין אינטרפרטציון אנצובידן ויז נוטי פיסטס אין קינט פיה אין פאטה פרובש ואין פרוויסט אין פאטה נוען כזייץ יגסנט דן כאן דס קינט דס אין חינוך פלישט הד פיה אין פאטה פרובש ואין פאטה עד עונה הינו אין רבינש פלישט דמית zeigt das Wort gegen Rashi, dass ein Kind doch manchmal für anderen eine Bracha machen kann. Und das ist jetzt ein Problem. Ja? Das heißt, das Wort zeigt, dass ein Kind nur eine Midrabanan-Pflicht erfüllen kann für anderen. Allerdings zeigt das Wort damit auch, dass das Kind vorbeten kann. Wenigstens Midrabanan. Das heißt, das widerspricht Rashi zweimal in einer Seite. Ja, weil Rashi gesagt hat, wenn jemand nur ein Gesalz gegessen hat, dann kann er schon Birkat Hamazon für andere machen. Aber ein Kind kann nicht, warum? Weil das Kind hat keine Pflicht, Birkat Hamazon zu machen. Es ist eine Pflicht des Vaters, ihn zu erziehen. Das Kind hat keine eigenständige Pflicht. Das Wort hingegen sagt, schau mal, das Kind kann für den Vater erfüllen und kann aber nicht für Menschen, die eine Pflicht oder Reiter haben. Das ist ein doppelter Widerspruch. Sagt das Wort, letzte Zeile, sechstes Wort, siebtes Wort, Ha'im achal aviv kedish siya, hätte der Vater so viel gegessen, dass er sich gesättigt hat, dann Jochel vertrug an das Kind nicht für ihn vorbenchen. Und Pirish Rashi, Rashi erklärt, der Mechuyav der Rabbanan, ja, wenn jemand eine Pflicht mit Rabbanan hat, Mechuyav kennen will, dann heißt er Mechuyav, er ist verpflichtet. Wo steht das? In unserem Rashi. Ja? Aber Katan, aber ein Minderjähriger, gebe ich ja hier genug, der zwar erzogen werden muss, er ist alt genug, um erzogen zu werden, nur Mikre Mechuyav heißt mit Rabbanan. Er heißt nicht von mit Rabbanan verpflichtet. Warum? Die Pflicht ist nicht seine, sondern der Aviv Chayav ist ein Korb. Es ist der Vater, der die Pflicht hat, seinen Sohn zu erziehen. Aber Allah, das Kind selbst, Enschum Kriyum, hat keine Pflicht. Ja? Und das ist nur eine halbe Antwort. Denn nach dieser Antwort müsste der Sohn nicht für seinen Vater vorbeten können. Sagt das Wort, der Kaschel Dusche. Was Rashi erklärt hat, ist schwer. Wie kann man kommen, wenn man in der Torah, in der Mozecherim, erstens schwer, wieso funktioniert das überhaupt? Ja, Rashi sagt, ex cathedra. Rashi sagt, ja, es funktioniert. Rashi sagt, die Gemara sagt eigentlich, dass jemand, der nur mit Rabbanan eine Pflicht zu Menschen hat, für andere Menschen vorbenchen kann. Ja, so ist es, sagt Rashi. Sagt das Wort, aha. Wer sagt, warum? ועוד ביתרים דוחק כלומר בקטן שהגיע לחינוך קרי אין לו מחויב מן רבנן תוצאות איזה אפילו דרך כלי אונפון רשי אז תסכים כאין אייבן שתדין יפלישת עד פי דעת הדין נשת לבצועק אם אין לו מחויב אפילו מן רבנן ודה כאין פלישת עד מן רבנן נשת עמל אין פלישת אין רביני שפלישת ומצוות שאפילו אם כן אין לו פותר את אביב לכן אין פאדה נשתכן ודמית התוצאות בצווי וידאו שפלישו נשאבין הווה אוסלט ובהג פירש לו, ובסל קומת עשרות, ונצטיר בהג, תוסעות ליב בהג, ובזונוס. זה אחד שאוכל כזית, לא יכול להוציא אחרים שאוכלו כדי סביעה. ימון דאג, נו אין כזית יסנת, נו אנדר מנשן די נו אין כזית יסנת, פידי פורבנש. זה לא עתיד רבן לנו פדוד ראית, אסלאם ניש מלדיש וימון דאג, נו אין כזית יסנת, פורצו פנשן ומנשן די די צריך כזית איתם, אבל יש נשת מלדיש, יש לו מדעפילון אין רבינישן פלישת, die Pflicht für einen anderen, die eine Torah-Pflicht ist, zu erfüllen. Aber die Schloach nur Gamach Rima Kesait, wenn die alle anderen nur ein Kesait gegessen haben, dann geht's schon, dann kann er für die Pflicht erfüllen. Und sagt das Wort, ach, das ist problematisch. Für Leute, das ist auch nicht gut. Ach, wenn das Wort Bahag liebt, sagt das Wort, Leute, nein, es geht nicht darum. Das am Chila Ufde de Jana in Chaberam. Wir haben doch diese Geschichte mit Janai, die kommt zurück, ja? Was ist dort? Wer macht Luke des Jahr? Sie haben genug gegessen, war beim König. Ja, da haben wir gut zu essen gehabt. ואפילו האחי אבטל, כחזין וכפתר לאור רב שמעון בן שטח, ואז שמעון בן שטח ויפוגה בן שטח. וכן צבא משמעון בן שטח שטרייטן, אז ניקס גגסן הת, נור ויין מטרונפן הת. מה זאת אומרת, די ריאקציון דרוב? די ריאקציון דרוב באר, אמר רב אבא ברידה, כי אמר אבא, רב אבא, זון פון רב חייה, זון פון אבא, גזק, שמעון בן שטח דעבד לגרמי עוד דעבד, שמעון בן שטח עד פזישה. seine eigene Meinung vertreten, keine befolgt das, ja, warum da Achim Rabbi Rabbi Amar Rabbi Yochanan, denn so hat Rabbi Rabbi Amar Rabbi Yochanan gesagt, lo lam edom mozit Rabbi Yochanan, ich wollte dann schon, falls er da kann, er muss erst mit einem Kasei gegessen hat, erst dann kann er die Pflicht von anderen erfüllen. Das heißt, was war die Reaktion von Rabbi Rabbi auf, was war die Reaktion von Rabbi Rabbi auf, Ding wäre das auf der Geschichte von Shimon Shetach. Er musste ein Kasei gegessen haben. Aber die Menschen dort haben ja sicher Kedesmia gegessen. Das heißt, eigentlich erzählt die Geschichte und die Reaktion darauf, dass es reicht, eine Kasei zu essen und dann zu benchen, damit man vor Menschen, ganze Menschen, die viel mehr gegessen haben. Damit widerspricht diese Geschichte und die Reaktion darauf, was der Bahad, was Baal Halachot Gedolot geschrieben hat, dieses der lachische Sefer von der Zeit der Sonim. Also wir haben ein riesiges Problem. Alle Erklärungen, die bisher gegeben wurden, sind für das Wort nicht überzeugend. Ella, sondern, sagt das Wort, Nirel Chalek, ich glaube, was wir sagen müssen, ist folgendes. Katan Shalobachio, klar bereit. Ein Katan hat überhaupt keine Pflicht. Afilu achal kedesvia, ilko kona mokuya budavar. Ach wenn er kedesvia ist, er sehr richtig, hat er noch immer keine Pflicht, ja, von der Tora zu benchen. Enno Mochiav Darakrine, dann nennen wir ihn jemand, der keine Tora-Pflicht hat. Er hat keine Pflicht, deshalb kann er für andere nicht vorbenchen. Ja, halt Schuhu oder Reiter, wenn er genug gegessen hat. Aber Gadol Schuhu war Chiyuv in der Tora. Jemand, der mehrjährig ist. Im Grunde genommen hat er die Pflicht zu benchen. Und das kommt darauf an, wann. Aber es kann schon vorkommen, dass er eine Pflicht von der Tora hat zu benchen. Ki achil kedei svia, wenn er kedei svia für Sättigung ist, mechuyav bedavar grinen be, dann nennen wir ihn, dass er eine Pflicht hat. Und wir nennen ihn, dass er eine Pflicht hat, afilu lo achal klal, ach, wenn er nicht gegessen hat. Das heißt, der Mehrjährige hat wenigstens eine theoretische Pflicht, der Minderjährige hat nicht einmal eine theoretische Pflicht. Damit Moshe Shana, kol abachot afagbish yatsa mozi, bei allen Brachot, alle Brachot heißt eigentlich Birkot HaMitzvah, Birkot HaTfilah. Auch wenn man seine Pflicht schon erfüllt hat, kann man sie für anderen aussprechen. Das ist das Thema, das wir ganz am Anfang des Shiurs hatten, nämlich darf man den Kiddush Freitagabend wiederholen, weil jemand jetzt hinzugezogen ist, der oder die noch kein Kiddush gemacht hat. Ja, so ist ja. Es heißt in der Tora Kol Yisrael Arevim Zebazeh. Wir sind alle, wir tragen alle eine gegenseitige Verantwortung. Und wenn es noch einen Jude gibt, wie Rav Soloveitchik das so schön erläutert, wenn noch ein Jude noch nicht Kiddush gemacht hat, dann fehlt in meinem Kiddush und ich kann noch nachholen, ja, wenn sich den Kiddush für ihn machen, damit alle Juden möglichst dazu kommen, Kiddush zu machen. Okay. Ja. Und der eine Tame, der Grund dafür ist, der Kol Yisrael Arevim Zebazeh, die Arvut, das hat nicht Rav Soloveitchik hier hinzugefügt, Rav Soloveitchik hat hinzugefügt, das fehlt in meinen Menschen. Aber das Arevim Zebazeh kommt schon von Zod, von der Gemara eigentlich. Wo Adin Birkat Amazon, so auch bei Birkat Amazon. Was ist die Ausnahme? Steht im Tosfot, fünf letzte Zeile, Chutz mit Birkat Alechem und Birkat Ayayim. Das heißt, außer Birkat Anenin. Brachot, die wir machen, es gibt gewisse Brachot, die machen wir, die da. Was die vollständige Liste dieser Brachot ist, ist auch eine interessante Frage. Aber es gibt Brachot, die machen wir, weil wir eine persönliche Erfahrung gemacht haben. Oder machen werden. Ich mache eine persönliche Erfahrung, dass ich Äpfelsaft trinken werde. Ich muss dafür eine Bracha machen. Und es gibt andere Brachot, die machen wir aus Mitzwa-Pflicht. Es gibt eine Pflicht, Lulav zu schütteln. Deshalb machen wir eine Bracha vor dem Lulav. Und all diese, also eine ganze Menge Brachot können wir für andere machen. Außer bestimmt. Und deshalb wird das so in der dritten Zeile, wo wir in der Birkat Amazon so auf ist, dass bei Birkat Amazon, auf Alpisch, wie er zusammen muss, auch wenn er schon seine Pflicht gemacht hat, kann er noch immer vor Menschen für andere כי לפי שיפי שהקלטה וכזית דגן אינו צריך אלא שיוכל לומר שיוכל למשלו. ואני סיפרה לבן דו עם אבי ענן שפור בן של כאן. זה סנוי. בום זה סנוי. אבל בן של איסט אייגנטליך אין פריש לנותורה, אבל בן של איסט אייגנטליך wegen des Essens. Also stufen wir Menschen bei Birkotan in den an, die nicht für anderen eine Bracha machen können, sei es denn, wir genießen auch. Oder stufen wir Menschen als Birkata Mitzvot an, eine Mitzvah, die Bracha zu machen. Oder eine Bracha für die Mitzvah. Ja? Das ist die Frage. Und das Wort hier sagt, unterscheidet zwischen Birkat Amotzi Lechem in Aretz einerseits und Birkat Amazon andererseits. Amotzi Lechem in Aretz kann man nur antreten, wenn man nicht ist. Aber wir können aber so kann ich eigentlich auch machen, ohne mich zu essen, wegen Arvut, wegen dieser gegenseitigen wir sind Garantoren füreinander. Wir tragen den Bund mit Gott gemeinsam. In diesem Fall, warum muss ich immer den Shetach trinken? Warum sagen wir, dass das eigentlich nicht reichalachisch hätte essen müssen? Arvut, die müssen Menschen, nicht einfach Menschen. Die Antwort ist, Shimon Shetach hat ja gesagt, was soll ich jetzt Menschen? Gesegnet sei der von dem, ja nein, uns eine Gesellschaft gegessen haben. Nee. Ich muss ja sagen, Shachal Nu Mishalo. Ich kann nicht sagen, Shachal Nu Mishalo, dass wir von ihm gegessen haben, wenn ich nicht gegessen habe, muss ich essen. Und damit erklärt sich Shimon Ben Shetach, erklärt sich, Tosfot hat eine Antwort gegeben, hat damit ein ganzes Thema eröffnet, also ein riesiges Thema. Wann können wir für andere Vormenschen oder andere Brachot machen, wann nicht? Ja, also ein riesiges Paket, ich glaube, das war jetzt interessant. Wollen wir morgen sein? Ich habe nichts an dem Termin, ich muss schnell gehen, ich war nicht froh. Wollen wir morgen sein? Oder war das?